Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 14. Juli 2023 und auch wenn der Wetterbericht für Tage bei uns Regen vorausgesagt hat, Andrea, so ist es seit gestern schön und trocken.
Ja, der Wetterbericht, der macht so sein Ding hier und das ist aber auch typisch. Hier ist es wohl offenbar sehr schwer, an der Ostküste Nordamerikas das Wetter exakt vorauszusagen. Man sagt zwar mainly cloudy, also viel Wolken. Heute Abend allerdings und heute tagsüber erwarten wir viel Sonnenschein. Heute Abend bis zu 25 Grad noch um 20 Uhr. Und so sind wir sehr zufrieden mit dem Wetter.
Ja, na gut, es ist dann schon wieder hitzemäßig am Rande alles Erträglichen mit 25 Grad. Und ich weiß, dass ihr diese Witze langsam nicht mehr hören könnt, aber wir werden damit einfach nicht aufhören, weil Herr Lauterbach und seine Mannen hören ja auch nicht damit auf und haben jetzt praktisch Italien aufgegeben.
Ja, also die Witze, das ist wirklich so, es ist ein Dauerwitz, never ending story an der Stelle. Man spricht eben halt davon, dass wenn 25 oder 30 Grad erreicht sind, dass der absolute Tod sofort im Raum steht und mitmischt. Und es ist wirklich ein Witz. Und wenn es als Witz gemeint wäre, wäre es ein schlechter, aber es ist ernst gemeint. Und damit ist es kein Witz mehr, sondern eigentlich nur tragisch, für wie dumm man die Menschen eigentlich verkaufen will.
Ja, vor allem nach der Arie, die über 3 Jahre die Mikrobe betreffend hier vorgespielt wurde. Und nun kommt der neue Auftakt. Aber neu ist er schon inzwischen nicht mehr. Man hat sich dran gewöhnt und zum Glück, also das kann man, glaube ich, sehen, sind die Menschen weitaus kritischer heute, als es noch vor 3 Jahren mit der Mikrobe bzw. den dazugehörenden Maßnahmen erschien. Die Welt ist im Wandel. Die Welt dreht sich schneller. Alles, was unten stand, wird nach oben gehoben und alles, was oben stand, wird jetzt tief nach unten gedrückt. Das gehört zu dieser Zeit. Vielleicht ist das auch ein Thema, mit dem man sich an diesem Wochenende ein bisschen beschäftigen kann, was alles so sich jetzt verändert. Und wir werden heute im Laufe dieser Sendung hier über einige Veränderungen sprechen, die jetzt politisch eingeleitet worden sind, nicht werden, nicht geplant sind, sondern durch Gesetzesbeschlüsse schon durchgepeitscht wurden. Und da sind erstaunliche Dinge dabei. Aber die Welt wird nicht nur umgedreht, was den sogenannten Klimawandel angeht, sondern auch, was die Erziehung unserer Kinder angeht. Und das ist etwas, das geht mir immer sehr nahe. Ich kann mich erinnern, dass 2006, 2007 die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Deutschland, die dem damaligen Familienministerium unterstand, das war damals Krippenministerin von der Leyen, ordentlich eine auf den Deckel bekommen hatte, weil ein Ratgeber herausgebracht wurde, der sich an Erziehungspersonen, Vater, Mutter, Omis, Opis, Onkel, Tanten und so weiter richtete, was eine Frühsexualisierung von Kindern angeht. Und einigen sehr standhaften Persönlichkeiten, ich denke da an Gabriele Kubi oder Christa Mewes, wirklich aufrechte Kämpferinnen für die Familie und für gesunde Bindungen zwischen Mutter, Vater und Kind, die haben, ich habe das auch damals mit unterstützt, es geschafft, dass diese Broschüre wieder vom Markt genommen werden musste. Nun ist das Ganze 16 Jahre her. Und was müssen wir heute lesen, dass das Ganze zu den Planungen gehört von der WHO, die ja gerne die Macht über den ganzen Planeten haben möchte, was Gesundheitsmaßnahmen, was Impfkampagnen, was aber auch Klima- und Hitze, Beschränkungsgebote, Verbote angeht und so weiter. Und wir gucken mal in einen Artikel, den hat Frank Furedi geschrieben für Tichys Einblick mit der Überschrift Stille Indoktrination. Warum sexualisiert die WHO Kinder? Und es scheint jetzt also weltweiter Leitfaden geworden zu sein, was damals 2007 in Deutschland noch wieder vom Tisch gefegt werden konnte. Hier heißt es heute, die WHO beabsichtigt, anscheinend seit über einem Jahrzehnt, Kinder zu sexualisieren. Ein WHO-Leitfaden zur Sexualerziehung, der erstmals 2010 an politische Entscheidungsträger und andere Bildungsexperten in Europa herausgegeben wurde, hat sich als sehr einflussreich erwiesen. In diesem Dokument wird behauptet, dass Sexualaufklärung mit der Geburt beginnt. Und es wird behauptet, dass sogar sehr junge Kinder dazu ermutigt werden sollten, Fragen zur Sexualität zu stellen und ihre Geschlechtsidentitäten zu erkunden. Teile des Textes, heißt es hier, sind geradezu gruselig. So heißt es beispielsweise, dass Kinder bis zum Alter von 4 Jahren überwörtlich Vergnügen und Lust, den eigenen Körper zu berühren und über frühkindliche Masturbation unterrichtet werden sollten.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich muss ehrlich sagen, mir geht dieses Thema sehr, sehr nahe, weil ich sehe, wie hier Kinderseelen nicht nur missbraucht, sondern geschändet werden. Aus meiner Sicht ganz klar, weil die Natur hat den Menschen etwas mitgegeben, was ihn vom Tier unterscheidet. Die Triebhaftigkeit ist nämlich beim Menschen noch durch eine natürliche Schwelle in einer ganz klaren Form zu bringen, und das nennt man das Schamgefühl. Die Abschaffung des Schamgefühls bedeutet auch die Abschaffung eines der wesentlichen Elemente, die ein Mensch eigentlich ausmacht. Das bedeutet, diese Sexualisierung, diese Triebhaftigkeit, den Menschen zu reduzieren auf das Tier, bedeutet letztendlich natürlich auch, die Menschen irgendwann zu halten wie die Tiere. Das ist das ja, was dahinter steht. Wir haben schon eine Übersexualisierung. Wir sehen ja diese ganze Pornografie, die zum Beispiel überall, selbst in den großen bunten Blättern, ganz selbstverständlich ist, dass Darsteller aus diesen Filmen beispielsweise als anerkannte Promis gelten und so weiter. Wir haben mittlerweile ja eine Ethik und Moral erreicht, wobei diese Begriffe Ethik und Moral dabei gar nicht mehr passen können, weil das komplett weggeschoben wurde. Und hier wird letztendlich eine triebhafte Masse herangezogen, und das bedeutet tatsächlich die Abschaffung des Menschen, ihn zu reduzieren auf das Triebhafte, nämlich auf diesen Kohlenstoffhaufen. Dazu passt übrigens auch von Harari die ganzen Darstellungen, der ja sogar die Seele des Menschen negiert und sagt, die gibt es nicht, Gott gibt es nicht und so weiter. Eine furchtbare Entwicklung, die man wirklich nur mit dem Gericht, mit dem jüngsten Gericht in Verbindung bringen kann, um es überhaupt zu verstehen.
Also vielleicht, wenn du das jüngste Gericht, das ja auch in der Bibel hinreichend erläutert wird und genau dieser Zeitabschnitt, in dem wir uns befinden, damit ganz offenbar gemeint sein muss, anders kann man es nicht mehr interpretieren, da finden wir im Neuen Testament in der Bibel bei Lukas 17, Vers 2 einen Ausspruch des Gottessohnes Jesus, der nämlich über Menschen, die sich an Kindern versündigen, Folgendes sagt. Also in dem Zitat bei Lukas heißt es: Er sprach aber zu seinen Jüngern: Es ist unmöglich, dass nicht Ärgernisse kommen. Weh dem aber, durch welchen sie kommen. Es wäre ihm besser, dass man einen Mühlstein an seinen Hals hängte und würfe ihn ins Meer, denn dass er dieser kleinen einen ärgert.
Danke, dass du das vorgelesen hast. Und ich finde das so unglaublich wichtig, dass diejenigen, die nämlich bewusst, unbewusst, direkt oder indirekt das Ganze mittragen, mitfördern in Schulen, in irgendwelchen Einrichtungen wie Kitas und so weiter, ob sie daran glauben oder nicht, ob sie die Bibel für sinnvoll halten zu lesen oder nicht, sie sollten es gehört haben. Denn damit haben sie die Informationen, die sie brauchen und mit der sie jetzt arbeiten können. Ich möchte in den Menschen nicht stecken, die sich an diesem Verbrechen an den Kindern beteiligen. Für mich ist das so unfassbar, dass ich es kaum in Worte fassen kann.
Ja, und da sind wir auch wieder bei der Frage des Gewissens. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass einige, die mit sowas nichts am Hut haben, mit Bibelzitaten oder mit Gewissensfragen, dass die das jetzt abtun und sagen, boah, was interessiert mich das? Was interessiert es überhaupt, wenn der Mond den Mops anbellt? Mach doch, redet doch.
Der Mops den Mond anbellt.
Oder der Mops den Mond. Der Mond kann gar nicht bellen, ne?
Nein, nein, in letzter Zeit habe ich nie einen bellen hören, das sind immer Hunde.
Ja, genau. Oder die Kojoten. Nein, aber Spaß beiseite, weil es ist gar nicht lustig, um was es hier eigentlich geht. Und du hast vollkommen recht, mit diesem Satz des Gottessohnes haben wir auch wieder einmal diese Information nach außen getragen, denn wer dem, der sich daran beteiligt. Wir haben es gerade bei unserem besten Freund, einem unserer besten Freunde erlebt, der hinübergegangen ist, und man beschäftigt sich dann auch viel mit den Taten desjenigen, der jetzt gehen musste. Und da kann man, so wie wir jetzt auch bei diesem Freund, nur froh sein, dass man weiß, wie viel Gutes er getan hat. Aber wenn jetzt jemand hinübergehen muss von all diesen Handlangern und hat sich an solchen Dingen beteiligt, wir machen das deswegen so intensiv heute, weil es wichtig ist, dass wir diese Fragen in unser Gewissen hineinlassen und übrigens nicht nur bei solchen WHO- und gesundheitlichen Aufklärungsfragen, sondern bei allem, was wir tun.
Ja, und an der Stelle noch einmal, auch wenn wir uns wiederholen, das Wort Gewissen ist das Wissen über die Gesetze. Daher kommt der Begriff. Und die Gesetze sind die Gesetze der Natur, die uns mitgegeben wurden. Und diese luziferische, dunkelste Energie, die zurzeit die Welt fest im Würgegriff, im Schwitzkasten hält, das sind diejenigen, die genau gegen diese Gesetze verstoßen. Aber jeder Mensch hat das Wissen über die Gesetze, egal wie verschüttet es ist. Man kann sich herauswühlen und sagen, stopp, ich mache nicht mehr mit. Bei diesem Missbrauch, bei dieser Zerstörung, bei dieser gesamten Falschentwicklung, es geht nicht um gut oder böse, es geht um richtig und falsch. Das sind die Vokabeln. Es geht darum, dass wir entweder richtig in den Gesetzen stehen oder falsch in den Gesetzen stehen. Und was hier mit der Frühsexualisierung gemacht wird, ist definitiv falsch. Egal, ob irgendwelche verwirrten, selbsternannten Wissenschaftler oder Pseudowissenschaftler irgendwelche Argumente sich zusammenbasteln, um eventuell ihre eigenen Triebe damit zu rechtfertigen. Ich kann nicht sehen, was dahinter steht, aber mir fallen da wirklich nur Dinge ein, die ich lieber gar nicht sende. Du guckst schon so.
Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal an die drei grünen Bücher erinnern, Im Lichte der Wahrheit, wo ganz klar dargestellt wird, übrigens auch mit Hinweis auf solche Gedanken wie gerade oder Aussagen von Jesus zielgerichtet erklärt, nämlich dass die Kinder in jeglicher Weise vor derartigen Eingriffen zu schützen sind, und zwar bis weit in die Pubertät, durch die Pubertät durch. Das sind die Schutzwälle, die ein Kind braucht, dieses Alter bis ja, zum Ende der Pubertät, bis das Kind praktisch oder der Jugendliche in das Erwachsenenalter, in die eigene Verantwortung tritt. Bis dahin haben die Eltern die Verantwortung. Auch wenn es vielleicht von Gerichts wegen irgendwann jetzt sogar umgestellt werden sollte, dass die Verantwortung immer weiter Richtung Staat geht. Die Verantwortung haben Vater und Mutter. Und was wir hier erlauben und was wir nicht erlauben, liegt auch in unserem Verantwortungsbereich. Und es braucht niemand, sich mehr hinzustellen, die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen und zu sagen, wo ist unsere Welt nur hingekommen, wenn nicht wenigstens hier die ersten Versuche auch durch jeden Einzelnen unternommen werden, solche Entwicklungen hier zu verhindern. Also es heißt hier in diesem Beitrag, dass in Deutschland tatsächlich, wie vorhin schon erwähnt, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sogar seit 2003 als WHO-Kollaborationszentrum fungiert und diesen Leitfaden der WHO, Standards für die Sexualaufklärung in Europa, unterstützt und bewirbt bei politischen Entscheidungsträgern, bei Bildungseinrichtungen, Gesundheitsbehörden und Experten. Und dieser Leitfaden wird kritisiert von, zum Beispiel hier wird genannt, Frau Professor Carla Etchenberg. Sie sagt, dieser Leitfaden ist nicht mit den für Bildung und Erziehung an Schulen zuständigen demokratisch etablierten Institutionen abgestimmt worden bzw. öffentlich diskutiert worden. Zudem werde nicht ganzheitliche Sexualaufklärung betrieben, sondern unter diesem Begriff auch Sexualerziehung verstanden, sodass die Grenze von der informativen Sexualaufklärung zur Sexualerziehung mit ihren Zielen und den damit verbundenen Wertentscheidungen überschritten werde. Andreas, auch hier haben wir, wie bei allen auch jetzt Klimawandelgesetzen, das Problem, es wird nichts mehr vorher öffentlich besprochen. Es wird niemandem die Gelegenheit gegeben oder so gut wie niemandem, sich zu äußern, ob er das gut findet oder nicht, sondern es wird einfach übergestülpt.
Also wir müssen ja eines sehen, was haben eigentlich diese Regierenden vor? Ich rede nicht von den Parlamenten, den Präsidenten, sondern von den Regierenden, die tatsächlich regieren. Sie streben eine Einweltregierung an. Wenn sie eine Einweltregierung anstreben, haben sie ein Problem. Menschen haben unterschiedliche Mentalitäten, Ethnien, Ausrichtungen, Moralvorstellungen und so weiter. Wie kann man das überbrücken? Aus meiner Sicht, indem man den einfachen gemeinsamen Nenner findet, um alle Menschen gleich zu machen. Was ist ein gemeinsamer gleicher Nenner? Zum Beispiel die Sexualität. Die gibt es in jeder Form und in jedem Land und in jeder Ethnie und Moral. Aber man kann versuchen, wenn man dieses Thema der Sexualität jetzt dermaßen nach oben pusht, dass mehr oder weniger alle die Menschen in diesem sexuellen Wahn hineingeraten, dann findet man einen gemeinsamen Nenner, indem man nämlich den Trieb forciert und auf der Triebhaftigkeit der Menschen in Verbindung dann mit den anderen Parametern wie Angst vor Klimakatastrophe, Angst vor Viren und so weiter. Das heißt, Angst und Sexualität, die Urprobleme der Menschheit, die wir jetzt an der Stelle oder die Ureigenschaften der Menschheit, die man eben halt nicht in der Moral und in der Ethnie unterscheiden kann, dermaßen gleich zu machen, um dann eine einheitliche Weltregierung zu machen. Und wir sehen, dass die WHO jetzt diejenigen sind, die diesen Prozess forcieren wollen, den Menschen quasi mehr oder weniger vom Menschsein, von der Individualität, von der Vielfalt übrigens. Wir sprechen immer in dem grünen Bereich von der Vielfalt, von dem Bunten, von dem ganzen Bereich eben halt nicht der Einfältigkeit. Und genau das Gegenteil wird gemacht. Die Menschen werden jetzt uniformiert. Seine unsichtbare Uniform auf dem Wege von Angst und Sexualität.
Ja, und es geht eben hier nicht um Aufklärung der Kinder, sondern um Indoktrination. Das ist ganz klar, das ist ein Machtgebaren, was den Menschen übergestülpt wird. Entschuldige bitte, dass ich heute nicht neutral bin, aber in diesem Fall muss ich meine eigene Meinung dazu äußern und die hört ihr hier gerade. Und in diesen WHO-Leitlinien heißt es, dass die Identität eines Kindes durch seine Sexualität definiert ist. Das muss man sich mal vorstellen. Und wenn man dann weiß, dass zum Beispiel diese Gender-Gesetze ja vorgeben, dass man jederzeit sein Geschlecht wechseln kann. Also dann heißt das ja, das Geschlecht und die Sexualität hängen natürlich hier unmittelbar zusammen, dass man dann auch seine Identität bzw. die Identität eines Kindes wechseln kann.
Ja, und das bedeutet jetzt auch die Abschaffung der Individualität des Menschen an sich aus seiner Bevölkerungsgruppe, wo er herkommt. Ein Chinese ist etwas anders als ein Inder anders als ein Afrikaner, anders als ein Deutscher oder anders als ein was auch immer, Araber. Unterm Strich gesehen sind das unterschiedliche Menschen, die anders auch mental ausgerichtet sind. Und jetzt wird die Identität über ein neues Schlagwort gemacht und das ist die Sexualität. Und damit kann man sie mehr oder weniger alle zusammenfassen und zu einer grauen Masse zusammenstümpern.
Ja, und der Versuch, die kleinen Kinder zu sexualisieren von Seiten der WHO, das wäre an sich ja schon schlimm genug. Aber wie es hier weiter heißt in dem Artikel, noch schlimmer ist jedoch, dass er hinter dem Rücken der Eltern vorangetrieben wird. Die Expertenklasse findet das anscheinend gut so. Der Sexualpädagoge Ewert Ketting bezeichnete 2018 in einer wissenschaftlichen Abhandlung das Aufkommen der Sexualerziehung in Europa als eine stille Revolution. Er feierte die Tatsache, dass dieser wichtige und ziemlich revolutionäre Wandel größtenteils unbemerkt und meist undokumentiert stattfinde. Ja, und vielleicht ganz wichtig an euch Eltern und auch Großeltern, achtet darauf, was in der Schule passiert. Redet mit euren Kindern. Übrigens, diese Maßnahmen werden auch für Kitas und für Kindergärten angeboten. Und da sind es noch viel monströsere, ja, Hinweise und Ratgeberregeln, die dort zum Ausdruck kommen, die ich hier gar nicht in diesem Podcast nennen möchte, weil es einfach schrecklich unangenehm ist, was man sich erdreistet. Und die WHO, verschiedene NGOs, eine ganze Reihe auch von politischen Entscheidungsträgern indoktrinieren damit heimlich junge Menschen. Sie führen hinter den Kulissen eine Art Kulturkrieg.
Genau.
Und so hat zum Beispiel eine NGO, das steht hier in diesem Artikel bei Tichy, die Sexualisierung oder die Sexualerziehung fördert, diese sogar wörtlich als Mittel zum sozialen Wandel bezeichnet und behauptet, dass wir durch die Verbreitung der Gender-Ideologie in den Schulen wörtlich die einmalige Gelegenheit haben, einen Kulturwandel herbeizuführen und Systeme der Macht, Unterdrückung und Fehlinformation abzubauen. Es heißt sogar, dass Sexualerziehung dazu beitragen kann, schön zuhören, die weiße Vorherrschaft zu überwinden.
Ja, es ist eine unfassbare Verdrehung der Tatsachen. Hier wird nämlich eben halt die Machtstrukturen, die Fehlinformationen für die Menschen gegen die Menschen nicht abgebaut, sondern aufgebaut. Hier wird eine Fehlinformation durch die Reduktion des Menschen als beseeltes Wesen, als reines Sexualobjekt runter zu reduzieren. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich glaube auch, deshalb war es so gut, dass du dieses Bibelzitat mit dem Mühlstein um den Hals nochmal genannt hast. So wichtig diese Aussage, dass jeder, der in diesem Bereich arbeitet, der Erziehung von Kindern und weiß, er trägt das direkt oder indirekt mit, dass er damit gemeint ist, ob er es glaubt oder nicht. Aber er ist damit gemeint, der Mühlstein um den Hals. So, und ich kann mir jetzt auch vorstellen, warum so viele Lehrermangel da sind. Ich kann mir vorstellen auch, warum so viele Lehrer ihren Dienst quittieren wegen Burnout und so weiter, weil ihr Gewissen amok läuft, weil sie wissen, dass es falsch ist, weil sie wissen, dass ein Terror gegen Kinder geführt wird, ein Krieg gegen Kinder geführt wird, die später aber als Erwachsene emotionslos reduziert auf Triebe und auf Ängste, dann letztendlich politische Funktionen bekleiden. Was machen sie dann? Was werden dann für Entscheidungen gefällt, unter denen die heutigen noch Lebenden, selbst unsere Generation, eventuell noch leiden werden? Also das muss man sich einfach klar machen, um welche Dimension es sich hier handelt.
Steht auch in der Bibel zum jüngsten Gericht sinngemäß, dass die Kinder unanständig und böse werden und sich gegen die Erwachsenen wenden werden. Ich meine, es geht ja nicht nur um die sexuelle Umerziehung, sondern es geht um einen Gesinnungsterror, wenn man zum Beispiel auch Kindern in der Schule jetzt Ratschläge gibt, auf die Eltern genauer aufzupassen und genau zuzuhören, ob die nicht zu den Verschwörern und Aluhutträgern gehören. Also das ist genau das, was eigentlich für diese Zeitphase jetzt angekündigt ist. Und unsere Empfehlung an jeden, der es ernst meint, zu widerstehen, durchzuhalten, in den Gesetzen möglichst zu bleiben. Und wir sind damit beim nächsten Thema, denn der Kanzler hat einen wichtigen Sommertermin vor der Presse veranstaltet, Bundeskanzler Olaf Scholz. Und er ist es gewesen, der 2003, also schon vor 20 Jahren, als SPD-Politiker sich vor die Mikrofone gestellt hat und gefordert hat, wir, also die Politiker, die Regierenden, wollen die Lufthoheit über den Kinderbetten.
Ja, und da geht es wieder ganz eindeutig in die Situation, dass sich hier der Kreis schließt. Wir sehen, dass diese ganze Situation schon sehr, sehr lange angelegt wurde und charakterlich geeignete Personen damals schon die Hoheit über die Kinderbetten forderte und heute zufällig dann auch noch Kanzler geworden sind und in dieser Machtposition diese ganzen Missbräuche, die dort stattfinden, gegen die Menschheit insgesamt decken, verschleiern und täuschen. Es ist unglaublich, was hier abläuft in diesem Land.
Ja,
dieser Welt.
In dieser Welt, ja, weil diese auch Gender-Vorgaben und so weiter, die Woken, all die ganzen Umerziehungsprogramme, die sind ja weltweit in den Regierungen jedenfalls verankert worden, die sich willig gezeigt haben dafür. Und Wir wissen ja nicht, was alles dafür als Gegenmaßnahme an sie herangetragen wurden, aber man kann wirklich sehen, dass in vielen westlichen Ländern diese Umerziehungsmaßnahmen in vollem Gange sind.
Und an dieser Stelle, bevor jetzt das Ganze von der Stimmung jetzt weiter sich runterzieht, ist es ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass diejenigen, die sich dagegen wenden, durch diese dramatische Situation heil kommen werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch an dieser Stelle aus meiner Sicht, dass wir erkennen können, wenn wir uns in die Gesetze der Natur stellen, diese Dinge ganz eindeutig nicht an uns heranlassen, indem wir sie adaptieren und irgendwie dann teilweise oder ganz mitmachen, sondern uns ganz klar dagegen positionieren. Nicht immer, indem man dumm kämpft und dabei eventuell in den Knast gerät sogar, sondern indem man das Ganze vernünftig, strategisch sinnvoll macht. Wir wissen, dieses gesamte politische System mit ihren Machtinhabern, die laufen alle mit mehreren Masken übereinander rum und niemand erkennt, wer steht eigentlich insgesamt dahinter oder die wenigsten. Wir wissen nicht mal, ob wir es wirklich im Detail wissen, wer dahinter steht. Wir sehen einfach nur, dass es etwas Dunkles ist und etwas Destruktives ist, was zerstörerisch für die Menschheit und auch für die Natur, die ganze grüne Umweltpolitik, die ja der Natur dienen soll, und dem Klimaschutz ist ja eine Anti-Umweltpolitik, die der Natur ja schädigt. Wir reden ja fast jeden Tag darüber, über diese ganzen Fehlinvestitionen und Fehlentscheidungen. Wer richtig steht, der wird es gut durchstehen.
Ja, er braucht Rückgrat, aber das haben viele von euch, denke ich mal, in den letzten 3 Jahren bewiesen. Und an diesem Rückgrat zeigen, wächst man. Man wird immer stärker, man wird immer größer und die Herausforderungen werden eigentlich immer kleiner, weil man inzwischen auch das Vertrauen zu den Helfern, ins Licht und so weiter gefunden hat. Aber wir wollen jetzt mal zu dem Bundeskanzler kommen. Also die Zeitungen, die Medien, die Hofberichterstatter sind voll und sagen, der wichtigste Sommertermin des Bundeskanzlers, um was er alles für Stressthemen hat. Klimakleberchaos, die haben ja gestern an ich weiß nicht wie vielen Dutzenden Stellen sich wieder bemerkbar gemacht. Dann natürlich das Thema Freibadkrawalle, Heizungszoff, Migrationskrise, schlechte Umfragewerte. Und Olaf Scholz hat geantwortet. Und was ist rausgekommen? Ehrlich, fast nur bla bla bla. Man hat ihn einmal in den letzten 100 Jahren lachen gesehen, weil bei einem Journalisten der Handyton laut anging und es war Jingle Bells. Und das ist etwas gewesen, was ihn offenbar so erheitert hat, dass er für eine kurze Weile mal, also fast, ja, man kann schon fast sagen, entrückt war.
Ja, er hat ein zweites Mal gelacht, woran ich mich erinnere, als ein Bäckermeister in einer dramatischen Situation war, in den Konkurs zu geraten, offenbar, und Angst hatte und den Bundeskanzler dann wohl irgendwann gefragt hatte, ich habe jetzt alle meine Öfen auf Gas umgestellt und jetzt plötzlich ist es nicht mehr möglich und ich soll jetzt plötzlich genau über diese Gasumstellung meine Lebensexistenz jetzt aufs Spiel setzen. Da hat der Bundeskanzler auch lauthals diesen Bäckermeister ausgelacht, der Herr Scholz, obwohl er gerade davon sprach, in den Konkurs zu gehen, indem er gesagt hatte, was soll man dem dann noch sagen, dass er seine Öfen auf Gas umgestellt hatte, wobei 2 Jahre vorher wurden die Gasöfen noch steuerlich gefördert.
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass er auf jeden Fall, da nicht sehr schön reagiert hat. Ich will es mal ein bisschen relativieren. Auf jeden Fall hat Herr Scholz sich dann auch schmunzelnd geäußert über die Frage, was mit der AfD wird. Da hat er gesagt, auch wenn die nächste Bundestagswahl ist, dann sind die auf die Hälfte wieder geschrumpft, dann sind sie da, wo sie letztes Mal waren. Woher weiß er das denn?
Er baut auch auf die Dummheit der Menschen in der Vergangenheit. Dazu hat das funktioniert, weil keiner interessiert sich für die Zeitung von gestern. Du sagst immer, da wird heute der Fisch drin eingewickelt. Genau so ist es. Aber es hat sich etwas geändert. Es gibt einen Widerstand. Es gibt Menschen, die immer größer werden. Jeden Tag wird die Gruppe größer. Und die Gruppe, die zu den Mainstreamern und zu Scholz und so weiter überläuft, die ist komplett versiegt. Es gibt nur noch den Fluss in eine Richtung. Und das schafft ein morphogenetisches Feld. Und da irrt sich Herr Scholz natürlich.
Auf jeden Fall ging es dann um die Gewalt in Freibädern, die, das ist ja nun erwiesen, nicht direkt durch Biodeutsche hergestellt wird, sondern durch Migranten, durch vorwiegend männliche, jüngere Personen. Es gibt Schlägereien und viele Freibäder müssen jetzt schließen oder sie bekommen keinen Bademeister mehr, weil niemand Bock hat darauf, das noch zu machen. Und dann hat ein Reporter ihn gefragt, wann er denn, der Herr Scholz, zum letzten Mal im Freibad gewesen sei. Und dann hat er bei seiner Antwort auch wieder geschmunzelt. Also ich denke, er war bester Laune, nicht nur, weil es in den Urlaub geht, sondern weil er ja auch, wie wir gestern berichtet haben, 3.000 Euro nochmal zum Gehalt dazu bekommt, wie alle Regierungspolitiker. Also da hat er jedenfalls gesagt, über 40 Jahre sei das her, aber er sei im Freibad gewesen in seinem Wahlkreis und habe da mit den Bürgern geredet, vorletzten Sommer sehr intensiv. Ja, und es sei natürlich ein Stück Lebensqualität, dass wörtlich wir diese Möglichkeit in Deutschland haben, also das Freibad. Und das sei ganz wichtig und deshalb müsse man auf solche Vorfälle reagieren und es nicht achselzuckend hinnehmen. Zur Not dann eben auch mit der Polizei. Und diese ganze Relativierung der Themen, auch zum Heizhammer wurde er befragt, er sagte, ja, ist ja kein Geheimnis, dass da laut diskutiert wird. Das gefällt natürlich weder mir noch irgendjemanden sonst. Und dass das nicht gut ankam, das hat er so erklärt, wir brauchen Verständnis dafür, dass Abwägung gute und vernünftige Politik ist, wird er hier von der Bild-Zeitung zitiert.
Die Art der Dreistheit, wie hier über die Probleme der Menschen hinweggegangen wird, die lässt bei mir vermuten, dass er sich sehr sicher fühlt in seiner Sache. Offenbar gibt es Kräfte und Mächte weit über ihn, die ihn sagen, du machst einfach nur schön, was wir sagen, dann kann dir nichts passieren. Jeder, der eigenverantwortlich solche Fehlentscheidungen treffen würde, und das sind lauter Fehlentscheidungen, die diese Ampel jetzt zu verantworten hat, der müsste ja nach einem gesunden Rechtsempfinden natürlich bis hin zur Aufhebung der Immunität und dann auch strafrechtlich in irgendeiner Form dafür gerade stehen. Offenbar befürchtet Herr Scholz das nicht. Und er ist ja auch ein gelernter Jurist. Und offenbar ist er sich sehr sicher, dass die Rechtsnormen, das heißt der Rechtsstaat auch bei ihm komplett ausgehebelt wurde. Und das zeigt, in welcher Staatsform wir leben. Das ist nämlich jenseits der Demokratie.
Ist deine persönliche Meinung, die du hier geäußert hast, lassen wir auch als solche stehen. Er hat auch sich geäußert zu dem Vorstoß von SPD-Chef Klingbeil zur Abschaffung des Ehegattensplitting. Und das ist ja für viele ein wichtiges Thema. Und da sagt er, mir ist ganz wichtig, dass wir uns an dem orientieren, was wir in unseren Koalitionsvertrag geschrieben haben. Und hat den meisten Bürgern damit die Sorgen nehmen wollen. Es gehe ja bei den Vorschlägen immer um diejenigen, die viele hunderttausend Euro verdienen. Es wird nicht mehr ins Detail gegangen und die Journalisten, die die Fragen stellen, es gibt auch so wenig Nachhaken, ein bisschen festnageln. Da geht es dann auch um die Migration. Das ist ein Riesenthema. Da hat jetzt gerade eine der Ampelpolitikerinnen vorgeschlagen, jedes Jahr 1,5 Millionen Migranten nach Deutschland zu bringen. Und Scholz sagt, die offenen Grenzen innerhalb Europas seien eine große Errungenschaft. Deswegen sei der Asylkompromiss der Europäischen Union so wichtig. Und der Deal, der besonders bei den Grünen umstritten sei, sei ein großer Schritt nach vorne. Wörtlich sagt er, die Bundesregierung will die illegale Migration begrenzen, aber gleichzeitig soll die reguläre Fachkräftezuwanderung für die Wirtschaft stattfinden.
Naja, und die Frage, warum jetzt die Journalisten auch nicht danach fragen oder mal den Finger versuchen, in die Wunde zu legen, wie es sich gehört, das liegt ganz einfach darin, dass egal welches Thema wir im Rahmen dieser politischen Situation, übrigens nicht nur der Ampel, sondern die Ampel führt jetzt auf der Basis eines Fundamentes aus, welches durch die vorherige Merkel-Regierung installiert wurde. Auch das möchte ich ganz klar sagen. Hier hat also die CDU-Koalition im Vorfeld mit SPD natürlich gemeinsam eine wirklich interessante Vorleistung erbracht, um das zu zerstören. Und dass die Journalisten nicht fragen, das liegt liegt ganz daran, einfach daran, dass keiner mehr die Situation überhaupt noch überblickt. Deutschland befindet sich in einem Schleuderkurs, und zwar in jeder Ebene. Ökonomisch, bildungsmäßig, wissenschaftlich, militärisch, in allen Bereichen, moralisch, ethisch sowieso, politisch und auch vor allem rechtsstaatlich, ein reiner Schleuderkurs. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Das heißt, wir befinden uns in diesem Zersetzungsprozess und das bedeutet Neuanfang. Und das ist das, worüber wir immer so viel reden, darüber, dass alles das, was wir hier beschreiben, ein natürlicher Prozess einer Selbstauflösung ist durch Fehlstellungen, der aber zu einem Neuanfang führen wird. Und darauf bauen wir natürlich auch.
Das ist auch wichtig, sich das immer wieder vor die Augen zu halten, dass dies hier Momentaufnahmen sind, die eigentlich das auch hervorbringen müssen, zeigen müssen, was alles falsch läuft, mit einer immer stärkeren Deutlichkeit, die am Ende uns allen richtig wehtut. Es muss wehtun, damit man das auch erkennen kann als Fehler. Wenn man nur so nonchalant darüber geht und sagt, nee, ja, morgen wird es wieder anders, wenn wir mal gucken oder so. Nee, wird es nicht, wird immer schlimmer. Und das muss sein, diese Schmerzgrenze muss überschritten werden, damit das alte Falsche zusammenbrechen kann, auch getreten werden kann und damit das Gesunde und Neue hochkommt.
Ja. Das ist sehr schön zusammengefasst.
Andreas, wir wechseln mal das Thema. Wir haben gestern über einen spannenden Artikel diskutiert. Seymour Hersh, der Pulitzer-Preisträger, der ja in den letzten zwei Jahren hier öfter in Erscheinung getreten war, wenn es um Nord Stream und die Sprengung und die möglichen Täter ging und so weiter. Und der hat sich jetzt mit dem Thema der Türkei beschäftigt, die ja plötzlich überraschenderweise umgeschwenkt war, was nämlich die Zustimmung betrifft, Schweden in die NATO mit einzubringen. Der US-Präsident Joe Biden, der hat aus deiner Sicht jedenfalls heraus den IWF, den Internationalen Währungsfonds, für eigene politische Zwecke missbraucht, nämlich der Türkei einen Kredit von 11 bis 13 Milliarden Dollar durch den IWF zugesagt. Report 24 hat darüber auch berichtet. Und wenn wir genauer hinschauen, die Türkei hatte sich ja vorher wegen Stockholms Haltung unter anderem zur PKK und den öffentlich erlaubten Koranverbrennungen gegen einen NATO-Beitritt Schwedens gestellt. Das hat sich jetzt geändert und laut Seymour Hersh auch deswegen, weil Joe Biden Herrn Erdogan die Ausweitung dieses von der Türkei dringend benötigten IWF-Kredits angeboten hat.
Naja, das ist das typische Muster, was wir kennen. Washington ist ja bekannt dafür, bei außenpolitischen Schwierigkeiten, innenpolitisch übrigens auch, gerne auf zwei verschiedene Mittel zur Durchsetzung dann der eigenen Ziele zu setzen. Das eine ist die Bestechung und das zweite ist die Erpressung. Und aus meiner Sicht sind das politische Methoden, die auch immer wieder auf Kritik stoßen, international, vielleicht auch einer der Gründe, warum die BRICS-Staaten sich gemeldet haben, weil diese Hegemonialmacht USA hier eine organisierte Kriminalität suggeriert. Das wird so offen gesagt innerhalb der internationalen Welt. Eine solche Taktik wurde nun von US-Präsident Joe Biden auch in Bezug auf den NATO-Beitritt Schwedens offenbar umgesetzt. Und zwar in Form einer Art Bestechung der türkischen Führung unter Präsident Erdogan. Und Report 24 berichtet, wie du gerade schon gesagt hast, über die Aussagen des US-amerikanischen Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh. Demnach ist er wahnsinnig. Der wahre Grund für das Einlenken Erdogans, nicht die offiziell verlautbare Version. Es war demnach nämlich nicht die Freigabe von Lieferungen an F-16 Kampfjets an die Türkei, welche den Widerstand Ankaras ja zur Absegnung des schwedischen NATO-Beitritts brach. Vielmehr, so sagt es Hersh zumindest, liegt es an der versprochenen Freigabe von finanziellen Mitteln.
Also wir haben ja oft über die politisch desolate Lage auch im Weißen Haus gesprochen. Joe Biden musste dementsprechend einen Erfolg offenbar vorweisen und die Türkei auf der anderen Seite ist in akuter finanzieller Bedrängnis. Also eine gute Voraussetzung für das Weiße Haus. Das sagte sinngemäß ein Beamter zu Hirsch mit direkter Kenntnis der Transaktion. Und die Türkei hat bei dem Erdbeben im vergangenen Februar 100.000 Menschen verloren und muss 4 Millionen Gebäude wieder aufbauen. Das scheint im Zusammenhang zu stehen.
Ja, dieses türkische Erdbeben, das spielt da natürlich auch eine Rolle. Da gibt es ja auch viel Diskussion darüber, inwieweit man da künstlich eingegriffen hat. Ich bin da vorsichtig, aber es gibt dort natürlich, das muss man wissen, in der Türkei, das geht rüber bis Zypern, das ist ein hochgefährdetes Erdbebengebiet. Das muss man einfach wissen. Und selbst wenn man da mit irgendwelchen Nachhilfen arbeitet, kann nur eine vorherige natürliche Spannung damit ausgelöst werden. Also hier wird die Ausnutzung der Lage in der Türkei jetzt natürlich angesprochen mit dem, was wir hier gerade hören. Erdogan hatte sich ja zuvor gegen den Beitritt Schwedens zur NATO ausgesprochen, vor allem weil Ankara der Ansicht ist, dass Stockholm Kämpfer der Arbeiterpartei Kurdistans, das ist ja die PKK, beherbergt, die ja seit den 80er Jahren in einen bewaffneten Konflikt mit dem türkischen Staat verwickelt ist und mittlerweile auch als Terrororganisation ganz klar deklariert.
Andreas, das sind ja jetzt nur in Anführung die heiß diskutierten Zusammenhänge der geopolitischen Entwicklung. Du schaust bekanntermaßen gern noch ein bisschen weiter hinter die Kulissen und du meinst hier einen viel größeren Skandal noch zu erkennen, der eventuell gar nicht ins Gespräch kommt, also geschickt umschifft wird, aber eine politische Dimension ganz anderer Größe beinhaltet. Du hast gestern davon gesprochen, dass der IWF so eine Art verdeckte Organisation der USA sein könnte. Erzähl uns mal ganz kurz was zum IWF, also Hintergründe. Die meisten unserer Hörer sind ja wahrscheinlich nicht so ganz tief im Thema wie du.
Okay, ich versuch's mal. Der Internationale Währungsfonds, abgekürzt IWF, der wurde 1945 gegründet. Da spielt auch die Weltbank eine Rolle, aber wir wollen uns jetzt nur auf den IWF konzentrieren. Der wurde also gegründet 1945, also noch in den Wirren oder vielmehr den Nachwehen des Zweiten Weltkrieges, wo alle Aufmerksamkeit der Menschen natürlich komplett in anderen Themen gebunden war, als diese neue Organisation ausgerechnet zu beobachten, die da gerade aus dem Boden gestampft wird. Und das war taktisch natürlich ein geschickter Zeitpunkt. Auch das ist ein Muster, welches man historisch immer wieder nachweisen kann. Das offizielle Ziel dieses IWF sollte sein, so wurde es damals 1945 genannt, dass alle, derzeit sind es übrigens 190 Länder, in Fragen der internationalen Währungspolitik zusammenarbeiten und sich gegenseitig finanzielle Hilfe zur Überwindung von Zahlungsbilanzschwierigkeiten leisten. Klingt also erst einmal wunderbar, sehr schön und vollmundig. Weitere Aufgaben, so steht es dann auch, sollen auch die Förderung des internationalen Handels und der Wechselkursstabilität zwischen den einzelnen Währungen sein. Wir erkennen hier also eine neue Institution, nämlich den IWF, der nach dem Bretton Woods-Abkommen 1944 eine logische Konsequenz war, nämlich den Federal Reserve Dollar, den wir offiziell als US-Dollar zu bezeichnen haben, ist es aber nicht, ist der Federal Reserve Dollar, dass dieser Federal Reserve Dollar als Weltleitwährung eingeführt wurde. Und wenn man an dieser Stelle die gesamte wirtschaftliche Lage der USA einmal nach dem großen Crash 1929, ich muss das ganz kurz bringen, und der anschließenden Great Depression, also der großen Depression betrachtet in den 30er Jahren, dann kann man im Nachhinein erkennen, dass die USA die größten Nutznießer des gesamten Zweiten Weltkrieges waren. Die USA haben also ihre aussichtslose Gesamtlage in den 1930er Jahren in einen Totalerfolg ummünzen können, weil aus Deutschland rein zufällig dieser Zweite Weltkrieg inszeniert wurde.
Na gut, rein zufällig. Bevor du jetzt zu stark in deine persönliche politische Interpretation des Zweiten Weltkriegs abdriftest, möchte ich noch mal auf den IWF heute zurückkommen. Du hast gesagt, dass das Kapital des Internationalen Währungsfonds von den Mitgliedsländern bereitgestellt werden muss. Jedem Mitglied, das sind ja quasi alle Länder dieser Welt, wird ein Kapitalanteil, also die sogenannte Quote, zugewiesen. Und diese Quote bestimmt die Einzahlungsverpflichtung, das Stimmrecht und das Recht zum finanziellen Rückgriff auf den Fonds.
Richtig, man spricht also sehr viel von Recht und nur einmal von der Verpflichtung. Ansonsten gibt es das Recht zur Mitbestimmung und eben halt Rückgriff auf den Fonds. In Wirklichkeit lässt sich aus meiner Sicht der IWF hier allerdings nach genauem Hinsehen mit drei Vokabeln beschreiben: verschleiern, täuschen und die Mitglieder ausnehmen.
Ja, okay, also ich möchte es wieder kennzeichnen als eine klare persönliche Aussage von dir, die hier als deine Meinung, ihr Lieben, als die Meinung von Herrn Professor Popp deklariert wird.
Ja, und ich denke wirklich auch, es ist meine Meinung, ja, so ist es. Ich denke daran, zum Beispiel, wie ich darauf komme, dass man keine wirklich klar definierten Zahlen findet. Das ist für mich ein Indikator. Zum Beispiel, wie viel Deutschland pro Jahr überhaupt an den IWF zahlen muss. Es geht immerhin um Milliarden an Steuergelder, die die arbeitenden Bürger jeden Monat abführen müssen und die dann an den IWF weitergeführt werden. Natürlich nicht die gesamten Steuern, aber ein Anteil davon. Es ist also nicht nur anonymes Geld, welches da zum IWF überwiesen wird von Deutschland, von der Regierung, sondern letztlich die reine Arbeitszeit, die jeder Bürger erbringen muss und abführen muss, um eben auch diesen IWF zu finanzieren. Ich finde das wichtig, dass sich das jeder klar macht. Der IWF hat ja rund 190 Mitgliedstaaten, deren Stimmrecht sich an ihrem Kapitalanteil orientiert. Gehen wir das mal durch. Die Mitgliedstaaten mit den größten Stimmanteilen sind, wer glaubt es als erstes, ganz klar, USA, aber mit 16,5% Stimmanteil. Okay, es ist gar nicht mal so viel. Japan mit 6,14, China mit 6,08 und dann kommt auch schon Deutschland mit 5,31. Deutschland gehört also zu den vier größten Investoren der Welt, die den IWF zu finanzieren haben. Okay, nun kommt aber ein wichtiger Punkt. Beschlüsse, die den IWF betreffen oder die der IWF vollziehen will, müssen mit einer Mehrheit von 85% getroffen werden. Wie also kann Joe Biden allein, die USA haben offiziell ja nur 16,5%, der Türkei eine Kreditlinie in einer zweistelligen Milliardenhöhe zusagen, wenn 85% Mehrheit da sein müssten? Und die Antwort ist relativ einfach. Die USA allein und übrigens auch die EU-Staaten gemeinsam, die verfügen de facto über eine Sperrminorität.
Ja, mit anderen Worten, die USA könnten jederzeit den gesamten IWF in allen Bereichen blockieren, würde das ja eigentlich dann zur Folge haben. Und die Europäische Union als Gesamteinheit könnte das ebenfalls. Nun wirst du ja nicht müde, Andreas, immer wieder deine Meinung kundzutun, dass du die EU ebenfalls für eine US-gesteuerte Lobbyorganisation hältst, weswegen du ja auch im Interesse der Gerechtigkeit für die Menschen und dem Frieden in Europa eine Auflösung der EU-Organisation auf jeden Fall nicht schlecht finden würde, sagen wir mal ganz vorsichtig.
Ich stehe den absolut förderlich gegenüber im Interesse der Menschen, die in Europa leben. Ja, so sehe ich es auch. Die EU ist offenbar unter denselben Machtinhabern des ganz großen Kapitals angeordnet, wie übrigens selbst das Weiße Haus in den USA auch. Wir wissen doch, wer die großen Kapitalien steuert. Ich meine, wobei man natürlich nach außen symbolisiert, als würde sowohl Herr Biden als auch Frau Leyen selbst die Entscheidungsprozesse relevant mitführen. Das ist nicht der Fall. Aber bei der Gelegenheit, wenn Frau von der Leyen als Chefin der EU mit Herrn Bill Gates spricht und ihn als ihren Führer bezeichnet, offiziell in einem Interview, dann spricht das natürlich auch schon gewisse Bände.
Das kannst du einfach nicht mehr vergessen, ne?
Nein. Kann ich nicht.
Nein, es war beeindruckend. Aber lass uns nochmal zurückkommen jetzt zu den finanziellen Zusagen an die Türkei. Denn das ist ja offenbar der Grund, warum jetzt dem NATO-Beitritt von Schweden zugestimmt wurde von türkischer Seite. Nun wissen wir, dass dieser Schweden-Beitritt auch der weiteren Aufrüstung in Europa gegen Russland dienen soll. Heißt das denn, dass Joe Biden durch seinen IWF-Deal, übertragen gesehen, Eigentlich könnte man es so interpretieren, auch mit deutschen Steuergeldern die Eskalationsstrategie gegen Russland finanziert. Denn wie gesagt, Deutschland ist ja verpflichtet, den IWF mitzufinanzieren. Und diese deutschen Steuern werden ja dann auch, in diesem konkreten Fall, für US-amerikanische Interessen genutzt. Oder ist das zu weit gegriffen?
Nein, das ist eine sehr intelligente Erkenntnis, die du da gerade sagst. Und das ist genau die Sachlage, wie ich es auch sehe. Eine angeblich unabhängige Organisation, sprich der Internationale Währungsfonds oder IWF, verpflichtet ihre, ich nenne es mal Zwangsmitglieder, zur Finanzierung ihrer Tätigkeiten. Und nun finden ganz offen zweifelhafte Geldströme statt, die den Interessen der beiden Regierungen dienen. Aber nicht automatisch damit den Interessen der Menschen der 190 Staaten, die diese ganzen Aktionen finanzieren müssen.
Sag mal, wo kann man denn eigentlich Auskunft darüber bekommen, was exakt der IWF mit diesen, sagen wir mal, Zwangsgeldern unternimmt, die ja jährlich in zigfacher Milliardenhöhe von den einzelnen Ländern eingenommen werden?
Das ist das Spannende, auch eine wirklich spannende Frage. Das kann man nämlich nirgendwo erkennen. Im Prinzip ist der IWF ein schwarzes Loch. Alle Staaten müssen dort einzahlen, haben aber keinen Anspruch auf Informationen, wie man diese Gelder einsetzt. Das ist eine unfassbare Situation, ist auch allen bekannt, die im Finanzbereich tätig sind. Das Irre in dieser aktuellen Zeitqualität ist aber aus meiner Sicht, dass es nicht mal mehr verschleiert wird und dass alles völlig offen abläuft. Und jeder weiß es, aber niemand tut etwas dagegen. Und das erinnert mich ein wenig an eine Art Schutzgelderpressung, wie wir es kennen. Das sind mafiöse Strukturen, die ich da rein interpretiere, meiner Meinung nach. Man kennt die Thematik, aber man lässt die Organisation trotzdem gewähren. Nach dem Motto, ihr zahlt Geld ein und dafür verschonen wir euch eventuell sogar mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Wobei viele von diesen 190 Staaten, obwohl sie in den IWF zahlen, die den USA dienen, sogar dann anschließend noch Opfer von kriegerischen Aktivitäten der USA geworden sind.
Andreas, bevor du dich jetzt noch weiter aus dem Fenster lehnst, wollen wir das Thema wechseln, gut, denn es ist ja auch viel gesagt worden dazu. Vielen Dank trotzdem für den Einblick. Einen sehr interessanten Einblick hast du uns wieder geliefert. So, wir kommen zu einem nächsten Thema. Das geht auch wieder alle an. Und berichtet hat darüber Welt Online. Überschrift: Die Revolte ist gescheitert. Brüssel entscheidet sich fürs Klima. Und wir werden jetzt Zeuge, falls ihr diese Meldung noch nicht mitbekommen habt, was das EU-Parlament mit knapper Mehrheit verabschiedet hat, nämlich die sogenannte Wiederherstellung der Natur. Klingt ja richtig gut, ist aber ein wesentlicher Teil des Green Deals. Und dieser Green Deal, das ist ja das Lieblingssteckenpferd nach den ganzen Impfverträgen mit den großen Firmen von Ursula von der Leyen. Und man wertet dieses Ergebnis auch als eine Art Sieg für sie, aber auch für die Grünen, auch für Greta Thunberg und als eine schwere Niederlage für die konservative Landwirtschaftslobby, sprich für die Bauern und Landwirte. Und das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur zählt, wie es hier heißt, zu den wichtigsten umweltpolitischen Vorhaben der EU und gleichzeitig zu den umstrittensten. Aber es ist jetzt beschlossen. Was heißt das? Bis 2030, also innerhalb der nächsten 6,5 Jahre, sollen mindestens 20% aller geschädigten Landflächen und Meeresgebiete Europas in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden. Die Mitgliedstaaten sollen zudem ausgetrocknete Moore bewässern und 25.000 Kilometer begradigter Flüsse wieder frei strömen lassen. Andreas, es klingt ja trotzdem alles gar nicht so schlecht. Warum meinst du, sagen die Konservativen, dass dies eine Katastrophe ist?
Naja, die Frage ist, warum sind Flüsse begradigt worden? Warum hat man diese Ackerbau, warum hat man den so gemacht? Ganz einfach, um die Menschen zu ernähren und das eben mit Methoden, die man dann als Mittel noch zur Verfügung bekam. Wir haben einen Umverteilungsmechanismus des großen Finanzkapitals, darüber rede ich ständig. Das bedeutet, für die Arbeitenden, der ehemalige Adel, die Adligen, die Edlen, das waren die Bauern und die Handwerker. Und die Bauern, das sind diejenigen, die für die Ernährung der Menschen zu sorgen haben. Und die haben immer weniger zur Verfügung bekommen vom Bruttoinlandsprodukt, von der Wirtschaftskraft, um damit ihre Arbeit zu machen. Aus diesem Grunde wurden sie gezwungen, mit allen Mechanismen und Methoden auch der Zerstörung der Natur eben irgendwie noch so viel Nahrung herauszuholen mit ihren wenigen Mitteln, die sie hatten, um die Menschen zu ernähren. Und was wir hier erleben, ist für mich etwas ganz Dramatisches, nämlich es heißt, es soll die Natur wieder zurückgebracht werden. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie sollen jetzt die Menschen weiter ernährt werden, wenn die landwirtschaftlichen Flächen nicht mehr da sind? Oder geht man davon aus, dass nur noch wenig Menschen übrig bleiben in Kürze? Und dann stellt sich für mich die nächste Frage, was glaubt man denn, welche Gruppe der Menschen übrig bleiben wird? Wird es der normale Arbeitgeber sein? Wird es der Bankdirektor sein? Der mittelständische Unternehmer? Oder ist es eine ganz kleine Truppe in irgendwelchen großen Finanzsystemen? Wer ist das eigentlich? Da muss man doch hinterfragen, wie der eigentliche Plan aussieht.
Du bist wieder davon galoppiert, wieder mit einer Verschwörungstheorie, ja, Andreas. Und ich versuche, dich wieder einzufangen. Da werden wieder einige sagen, die Eva, das ist ganz unangenehm, ja, wie die immer den Andreas resoniert. Ist schlimm, ne?
Ja, ganz schlimm. Also nach diesen Sendungen, da bin ich ständig in Tränen aufgelöst und sage, nie wieder mache ich mit dir eine Sendung. Nein, wir machen das hier sehr gerne und auch sehr gut gelaunt. Aber es ist so, dass ich meinen Gedanken auch wirklich freien Lauf lasse. Ich bin auch sehr froh darüber. Deshalb brauche ich nicht so wahnsinnig selbst auf meine eigenen Zensurtaste drücken, weil du zensierst dann schon automatisch und darüber bin ich sehr dankbar.
Und warum tue ich das? Damit wir diese Sendung so lange wie möglich machen können.
Genau, und das ist gut so.
So, und das ist gut so, das ist auch ein geflügeltes Wort. Andreas, wenn jetzt hier die Rede davon ist, dass man die Natur wieder zurückbauen will und 20% aller geschädigten Landflächen in den ursprünglichen Zustand versetzt werden soll, gehören da nicht auch ganz eindeutig dazu diese einbetonierten Windräder?
Die sollten dazugehören. Ich vermute, um die geht es nicht. Denn wir wissen eines, es geht nicht um die Umwelt, nicht um die Renaturierung, sondern darum, den Sack zuzumachen. Und das ist eben halt meine Verschwörungstheorie. Das ist übrigens auch eine Verschwörungstheorie, denn die Praxis zeigt sich gerade in der Umsetzung. Aber erst im Nachhinein kann man dann eben halt diese Theorie dann auch beweisen. Aber man erkennt ja, in welche Richtung es geht.
Ja, dann werden wir wieder alle sagen, der Andreas, der hat damals recht gehabt, aber da wollte ihm noch keiner glauben. Also dieses Green Deal Gesetz in der EU, das war ziemlich heftig und zwar wochenlang mit Streit begleitet worden. Es gab 3 Ausschüsse des Parlaments, wo das Gesetz gescheitert ist in der Fischerei, in der Landwirtschaft, in der Umwelt. Und erst jetzt im Plenum kam es zum sogenannten Erfolg. Und vorgestern am Mittwoch hat man da noch auf mehr als 100 Änderungen abgezielt und das zum Beispiel eine Regelung gestrichen, stell dir mal vor, die wäre auch noch gekommen, nach der auf 10% der europäischen Felder keine Traktoren und Mähdrescher mehr fahren sollten, sondern Bäume wachsen und Teiche entstehen.
Ja, und jetzt sehen wir eben wieder die Frage der Ernährung der Menschen. Nehmen wir an, die Menschen, die sterben nicht so früh, wie man das vielleicht kalkuliert, sondern sie leben noch ein bisschen länger. Dann wird irgendwann die Hungersnot kommen. Und in dieser Hungersnot muss man sich die Frage stellen, wo kommt denn die Ernährung her? Die landwirtschaftlichen Flächen sind es dann ja nicht mehr. Könnte es dann sein, dass man dann feststellt, vielleicht sind die Insekten doch nicht so schlecht, wenn man sie schmackhaft entsprechend würzt und man sie dann doch eben halt als Burger oder als Chips oder als sonst was zu essen. Also hier wird quasi aus meiner Sicht ein neuer Markt in Gang gesetzt, indem man als erstes die Konkurrenz ausschaltet.
Warum gibt es so viel Widerstand auch innerhalb der EU, zum Beispiel von der EVP, also einer konservativen Partei? Die warnen zum Beispiel, es belaste Europas Bauern und gefährde die globale Ernährungssicherheit. Also diese Argumente kommen schon. Das Argument lautet, der Krieg in der Ukraine, also in einem Land, das ein bedeutender Getreideexporteur ist, das führe bereits ja zu Knappheiten. Jetzt sollten nicht auch noch die Felder in der EU schrumpfen. Andreas, die einzig gute Nachricht an dieser Meldung ist, dass es wirklich großen Widerstand gegen dieses Gesetz gegeben hat und es sehr knapp ausgefallen ist, nämlich mit 324 zu 312 Stimmen.
Gut, und hier an der Stelle muss man eines mal ganz klar sagen, im Rahmen der parlamentarischen Demokratie und der Abstimmung werden wir das ganze Problem grundsätzlich überhaupt nicht ändern, zumindest nicht final, um die Welt wieder auf gesunde Füße zu stellen. Die Parteien, die wir zurzeit haben und die aus meiner Sicht alle abgeschafft gehören, haben momentan eine Restfunktion dieses Auslaufsystems. Zum Beispiel die EVP, zum Beispiel die AfD und andere wichtige Parteien, nämlich die Menschen aufzuklären, wie eine konservative Sichtweise überhaupt aussieht, damit die Menschen, die nur mit der sogenannten links-grünen Agenda konfrontiert werden, überhaupt eine Alternative kennen, um sich dann eine eigene Entscheidung überhaupt erstmal zuzuführen. Das ist der entscheidende Punkt. Die Masse der jungen Leute kennt die alternative Szene gar nicht. Die alternative Szene ist nämlich die konservative Szene. Das ist wichtig. Und die ehemals Alternativen sind heute die Autokraten, die diktatorisch Agierenden, die nämlich andere alternative Meinungen nicht mehr zulassen. Und das ist das, was sie früher in den 60er, 70er Jahren genau beklagt haben, dass die Konservativen das Recht haben, in den Medien rumzufummeln und überall ihre Strukturen aufzubauen. Und genau das hat sich jetzt umgekehrt.
So, das Thema Klimawandel wird uns mehr und mehr beherrschen. Wir haben es also jetzt gehört, das ist auch ein Klimawandelthema, dieses neue Klimagesetz. Aber auch die deutsche Bundesregierung unter Olaf Scholz und als Vizekanzler Herrn Habeck und Frau Baerbock als außenpolitische Chefin, da gab es neulich wieder von der NATO ein Video, da, also man fasst sich nur noch an den Kopf, aber ja, wenn es so weiterläuft, bitte. Also auf jeden Fall hat die Bundesregierung sich jetzt auch mit diesem Thema Klimawandel weiter beschäftigt und es soll Anpassungen geben, beziehungsweise sollen die vorangetrieben werden. Und dazu hat das Kabinett einen Gesetzentwurf verabschiedet, der laut dem Bundesumweltministerium erstmals wörtlich einen strategischen Rahmen für eine vorsorgende Klimaanpassung auf allen Verwaltungsebenen setzt. Frau Lemke, Steffi Lemke, die ist ja Umweltministerin von den Grünen, die erklärt, dass die geplanten Maßnahmen die Lebensqualität in der Stadt und auf dem Land erheblich verbessern könnten. Bei dieser Klimaanpassung wird Vorsorge getroffen, natürlich vor den Folgen des Klimawandels, die sich, wie es hier heißt, nicht mehr vermeiden lassen. Konkret heißt das zum Beispiel, möglichst wenige Flächen zu versiegeln, damit das Regenwasser abfließen kann und es nicht zu Überschwemmungen kommt. Da fallen mir schon wieder diese riesen Betonklötze der Windräder ein.
Nein, die gelten nicht. Die müssen immer außen vor bleiben. Ja, es ist ein unfassbares Blabla. Und wir sehen eines, wenn wir Georg Lichtenberg hören, der irgendwann mal gesagt hat in einem berühmten Zitat, das, was am meisten ausgemacht gilt, muss am dringendsten immer wieder überprüft werden. Und genau das Problem sehen wir hier. Hier wird in dieser Argumentation, die du gerade vorgelesen hast, ich glaube 10-mal der Begriff Klima, Klimawandel, Klimaverschiebung oder sonst etwas reingebaut. Immer wieder Klima, wobei wir doch wissen, dass nicht nur alternative Wissenschaftler, Klimatologen, Physiker, Meteorologen, sondern mittlerweile auch viele anerkannte Mainstream-Wissenschaftler, die man jetzt lediglich weggedrückt hat in die alternative Szene, die aber noch vor kurzem als Mainstream galten, dass die diese Klimawandelmodelle längst entlarvt haben und in Zweifel stellen. Es bedeutet, hier wird einfach völlig stumpf auf einer Agenda weitergefahren. Und zwar egal, ob sie stimmt oder nicht. Dafür wird eventuell die gesamte Welt dann völlig umgedreht. Aber man sagt dann ja, es ist ja einer guten Sache. Letztendlich haben wir dann wieder alle Flüsse und alle wieder in der Natur, was ja gut klingt. Man hat diese Themen der Natur geändert. Das ist ja der geniale Zug dieser Finanzkapitalisten, die dahinter stehen. Aber unterm Strich gesehen ganz andere Ziele verfolgen.
Was gehört denn noch zu den Maßnahmen? Schattenplätze in Städten schaffen, um Menschen, insbesondere vulnerable Gruppen wie Ältere, vor Hitze und zu viel UV-Strahlung zu schützen. Andreas, könnte dazu auch gehören, dass die einfach nicht raus dürfen?
Das ist eine geniale Werbestrategie. Hier werden große Werbeagenturen im Gang sein. Wie verkauft man den Menschen, dass sie in Zukunft keine gesunden Lebensmittel mehr bekommen, sondern irgendwelche Mücken futtern müssen oder irgendwelche chemischen Prozesse, die dann irgendwo zu Nahrung zusammengebastelt werden in großen internationalen Fabriken? Und da ist es natürlich viel schöner, wenn man von Schattenplätzchen in der Stadt spricht, wo die vulnerablen Gruppen dann entspannt dort leben dürfen.
Also, dieses Klimaanpassungsgesetz soll die Bundesregierung dazu verpflichten, eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie mit messbaren Zielen zu verfolgen. Und Ende nächsten Jahres soll dann die erste Klimaanpassungsstrategie mit konkreten Zielen verabschiedet werden. Also noch bevor der nächste Bundestag gewählt wird. Und was hat man noch vorgesehen? Zum Beispiel einen Auftrag an die Bundesländer zu vergeben, eigene Klimaanpassungsstrategien vorzulegen und umzusetzen. Auf lokaler Ebene sollen dafür Risikoanalysen vorgenommen, passende Konzepte aufgestellt werden. Alle Träger öffentlicher Aufgaben sollen zudem verpflichtet werden, nicht aufgefordert, sondern verpflichtet werden, bei ihren Planungen, und zwar sämtlichen Planungen und Entscheidungen, das Ziel der Klimaanpassung zu berücksichtigen. Das heißt, sie werden dazu verpflichtet. Und zum Großteil ist diese Klimaanpassung zwar Aufgabe der Bundesländer, daher kann die bundesweite Strategie nur einen Rahmen geben, und auch den Kommunen kommt jetzt bei der Klimaanpassung eine zentrale Rolle zu, denn Straßen, Kanalisation, öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, die liegen ja meistens in kommunaler Hand. Andreas, Frau Lemke sagt, schon heute verursacht die Klimaerhitzung in Deutschland und Europa enorme Schäden. Hitze und Dürre, Starkregen und Hochwasser, Wetterextreme, das wird in Zukunft häufiger werden und zwingt uns zur Vorsorge und Anpassung an die Folgen der Klimakrise. Warum wird eigentlich nicht thematisiert, was sich schon seit Jahren am Himmel abspielt, wo also Eingriffe ins Klima vorgenommen werden, wenn da plötzlich statt Sonnenschein Kratzer am Himmel sind und rumgekrackelt wird und das natürlich auch Einfluss hat?
Naja, man redet ja jetzt darüber, dass man die Sonne verdunkeln will, ohne darüber zu sprechen, dass es bereits schon seit 20 Jahren gemacht wird. Das heißt, diese Sonnenverdunklungstheorie, die diskutieren ja vermeintliche Verschwörergruppen ja schon seit 20 Jahren im Rahmen der sogenannten Chemtrails. Und jetzt kommt eine weitere neue Phase der Verdunklung und so wird es dann eben durchgezogen. Ich finde es wirklich dramatisch, in welch einer Form hier die Umwelt davor geschoben wird und immer wieder mit denselben Agenda-Strukturen das System einfach weiter durchgeführt wird. Also ich kann da kaum noch was zu sagen.
Frau Lemke fordert vor allem auch viel mehr Anstrengungen noch für Klimaschutzmaßnahmen im Verkehr. Und dazu bringt sie ein Tempolimit auf Autobahnen ins Spiel. Das hat sie der Deutschen Presseagentur gegenüber gesagt, dass die Bundesregierung sich ehrgeizige Ziele vorgenommen hätte beim Ausbau der Elektromobilität.
Genau, die keiner mehr haben will, weil die Leute erkannt haben, dass es nicht so richtig funktioniert. Ja, was mich hier wundert bei der Geschichte ist Folgendes. Es gibt doch ein gesundes Rechtsempfinden in einem Menschen. Und ich dachte immer, Juristen hätten dieses Rechtsempfinden in einem besonderen Maße ausgeprägt. Der Grund, warum ein Jurist Jura studiert, war früher mal, dass man sich für einen Rechtsstaat, für Rechtsstaatlichkeit einsetzen will. So wie ein Mediziner Medizin studiert hat, weil er Menschen helfen will. Das gab es früher mal. Heute stehen wir da und es gibt Juristen, es gibt Verfassungsrechtler und wir sehen, dass auf der Basis von zweifelhaften Zahlen, Daten, Fakten, die sind zweifelhaft. Ein komplettes politisches Bild, was zur Zerstörung der gesamten bestehenden Infrastruktur führt, durchgezogen wird, was gegen das Grundgesetz verstößt, gegen die Verfassung verstößt. Kein Herr Haldenwang vom Verfassungsschutz, kein Bundesrichter, kein Staatsanwalt greift ein. Und das zeigt, dass hier die Abschaffung der Demokratie bereits vollzogen wurde.
Ja, es klingt ein bisschen hart, aber so. Deine ganzen Gegenreden, die zielen natürlich alle in diese Richtung und es stimmt leider auch in vielen Fällen. Ja, und du hast es gerade gesagt, die E-Autos will keiner haben. Das ist jetzt auch amtlich dokumentiert. Das Ganze ist veröffentlicht worden bei der Epoch Times unter der Überschrift Nachfrage teils auf Null. E-Auto-Geschäft von VW in Europa bricht ein. Und die hatten ja ehrgeizige Ziele mit ihrer Elektromobilität. 2030, da sollen ja mindestens 80% aller in Europa ausgelieferten VW-Fahrzeuge voll elektrisch sein und weitere 3 Jahre später dann jeder Neuwagen mit VW-Logo. Und der Konzern müsste eigentlich ordentlich Gas geben oder besser Strom, da der Anteil der reinen Stromer von VW-Pkw im vergangenen Jahr bei etwas mehr als 10% nur lag. Also wenn man in 7 Jahren 80% erreichen will, muss man da schon ordentlich was tun. Aber die Elektrofahrzeuge, die kämpfen mit enormem Gegenwind. Und zwar im Privatkundensegment, da läuft gar nichts mehr rund, heißt es hier. Die Auftragseingänge in Deutschland liegen deutlich unter dem geplanten Jahresziel. Das hat zum Beispiel ein Insider aus Händlerkreisen dem Handelsblatt gesagt.
Naja, und wir sehen hier wieder einen Zusammenhang, dass zum Beispiel das World Economic Forum hier sehr, sehr intensiv mit China ganze Arbeit geleistet hat, weil China ja einen enormen Druck ausgeübt hat auf die deutschen Automobilkonzerne, indem sie sich dort mehr oder weniger klammheimlich eingekauft haben. Die haben sich dort nicht durch feindliche offizielle Übernahmen, sondern durch freundliche, inoffizielle Übernahmen reingekauft, bis sie irgendwann so viel Druck auf die Konzerne ausüben konnten. Wer sich dafür interessiert, der möge mal auf die Wissensmanufaktur gehen und unter den Videos das Thema der Seidenstraße nochmal angehen. Da wird das nochmal genau beschrieben. Und was hat man getan? Man hat die Elektrofahrzeugindustrie, wo Deutschland genauso ein Neuling ist wie alle anderen Staaten auch, jetzt in den Vordergrund geschoben und hat alle Fahrzeuge mit Verbrennermotoren, wo Deutschland das größte Know-how hatte, was nämlich die Sicherheit, Zuverlässigkeit, ökologische Situation und so weiter anbelangte, hat man runtergeredet. Und damit hat natürlich Deutschland den großen 120-jährigen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen Staaten verloren. Und jetzt steht natürlich auch VW, die das ganze Know-how der Dieseltechnik haben, was die umweltsauberste Technologie wäre aus meiner Sicht, abgeschafft und baut jetzt auf irgendwelche neuen Dinge, die natürlich nicht funktionieren. Die Leute sagen, das Zeug kaufen wir nicht. Und damit werden solche großen Unternehmen wie BMW, Mercedes, VW, Porsche und so weiter eventuell in ihrer Existenz bedroht.
Es gibt ja viele neue Autosorten, nicht Marken, sondern Typen, haben wir ja gesehen auf deutschen Straßen, als wir unterwegs waren, Andreas. Also Modelle, die wir noch nie vorher gesehen hatten. Und bei Volkswagen sind es alle batterieelektrischen Modelle, die jetzt ganz schlecht laufen. Also ID3, ID4, ID5, ID-Bus, sagt eine Sprecherin von VW. Und sie sagt aber auch, bei allen anderen Automobilherstellern mache sich diese allgemeine Kaufzurückhaltung bei Elektroautos bemerkbar. Bedeutet, dass Zehntausende gebaute Neuwagen derzeit keine Abnehmer finden. Wir haben neulich ein Video von China eingestellt, wo auf riesigen Feldern die E-Autos vor sich hin gammeln.
Tausende. Bitte? Tausende und Abertausende von diesen Elektroautos stehen dann irgendwo rum, werden nicht gekauft. Mit diesen teuren Batterien, die unter dramatischen Umweltzerstörung, unter Ausbeutung von Kindern, durch wirklich Zerstörung ganzer Landstriche in Südamerika und so weiter zustande gekommen sind. Das nennt sich dann Umwelttechnologie.
Bei einigen E-Modellen sei die Nachfrage, wie es hier heißt, teilweise auf Null gefallen. Das sagen Führungskräfte der betroffenen Werke. Und durch den noch hohen Auftragsbestand konnte VW in Deutschland laut Kraftfahrtbundesamt im ersten Halbjahr 2023 gut 16% mehr Autos neu zulassen als letztes Jahr. Allein das Geschäft mit Großkunden macht etwa 60% der Gesamtumsätze aus. Das heißt, die ganzen Firmen, die werden ja, glaube ich, auch noch unterstützt. Und es gibt viele Anreize, damit jetzt die ganzen Firmenwagen ausgerüstet sind.
Natürlich. Es gab früher mal, das nannte man freie Marktwirtschaft. Da haben die Menschen entschieden, was ist für sie das Beste, wofür sind sie bereit, ihr Geld auszugeben. Mittlerweile ist es so, wir haben einen Sozialismus erreicht, der wirklich seinesgleichen sucht. Die Sowjetunion war der ja fast ein Waisenknabe gegen, indem die Menschen natürlich das kaufen, wo es am meisten staatliche Subventionen und Vorteile gibt. Das heißt, hier wird ein Markt künstlich mit Steuergeldern aufgebaut und da sind natürlich Firmen ganz vorne, wenn die sagen, okay, wir bekommen da einen Teil vom Staat wieder des Geldes, das heißt ein Auto, was 65.000 Euro kostet, da kommt entsprechend richtig Geld zurück. Würde ich einen Benziner kaufen, wäre das wesentlich teurer. Dann rechnen Sie das durch, wie lange sitzen die Mitarbeiter irgendwo auf einer Tankstelle fest, weil sie nämlich da stundenlang irgendwo ihre Autos laden müssen, aber da können sie dann über irgendeinen Hotspot, zumindest dann in ihrem Computern und so weiter, dann ihre Arbeiten dort eben halt in dem Restaurant zu machen. Also so einfach ist das Ganze, ist eine völlig verwirrte Welt.
Ja, und was sind laut Ecomento, dem Portal, die meisten Gründe, warum man einen Stromer nicht kaufen sollte? Das ist der immer noch viel zu hohe Preis, fehlende öffentliche Ladeinfrastrukturen und eine zu geringe Reichweite.
Ja, und das mit der Reichweite ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn die Menschen reingucken, die keine Ahnung haben und da steht dann 400 Kilometer Reichweite, dann muss man von diesen 400 Kilometern im Prinzip 20% abziehen, weil man sollte eine solche Batterie nicht über 80% hochladen, weil das die Batterielebenserwartung massiv reduziert und man sollte es auch nicht unter 20% runterfahren. Und wenn wir diese 20% am Anfang und die letzten 20% am Ende zusammenzählen, sind das 40. Das bedeutet, das sind dann nur noch 260 Kilometer Laufzeit gegenüber 400, die man dann erklärt hat.
Andreas Popp, ich danke dir für diese Woche Podcast, die wir hier gemeinsam machen durften. Ihr Lieben, das war's schon wieder. Wir werden jetzt alle hier schön ins Wochenende gehen. Ich hoffe, dass ihr auch eine gute Zeit habt. Ganz, ganz großen Dank an alle, die uns Fotos geschickt haben für unser Abendgebet. Und es sind so unfassbare schöne Fotos gekommen. Die werdet ihr natürlich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Dank an alle dafür. Macht euch bitte eine schöne Zeit. Genießt es, lacht, amüsiert euch und tut die Dinge, die ihr gerne tun wollt. Der Alltag kommt wieder.
Genau, und geht raus und lasst die Sonne an eurer Haut. Das tut so gut, diesen Vitaminschub zu erleben. Und habt keine Angst davor, dass ihr jetzt sterben müsst, weil über 30 Grad Temperatur herrschen sollten.
Danke für diesen wichtigen Hinweis.
Ja, so bin ich halt. Gern immer wieder. Alles Liebe.